Willkommen zu Skobel, Philosophie, Wissenschaft und Leben im Gespräch. All unser Nachdenken und mit dem Nachdenken auch die Möglichkeit der Korrekturen unseres Handelns und damit die Möglichkeit, ein gutes Leben miteinander zu führen, all das beruht auf einer von Philosophinnen manchmal vergessenen, sehr einfachen, geradezu banal alltäglichen Tatsache, die jedoch bis heute ebenso fundamental wie interessanterweise unerklärbar geblieben ist. Ich meine die simple Tatsache, dass wir überhaupt Bewusstsein haben und bewusste Lebewesen sind, die diese Fähigkeit im Übrigen ja mit einigen anderen Lebewesen auf diesem Planeten teilen. Diese Fähigkeit zu bewusstem Wahrnehmen, Denken, Handeln verbindet uns alle, aber sie unterscheidet und trennt uns auch, wenn wir zum Beispiel in Fragen der Weltanschauung weit auseinanderliegen. Neu und ein wirklicher Einschnitt ist zudem, dass wir gerade dazu übergehen, gewisse Funktionen, die wir bislang ausschließlich unserem menschlichen Bewusstsein zugeschrieben haben, zunehmend an KI-Systeme auslagern und delegieren. Umso mehr freue ich mich jetzt, eine junge Neurowissenschaftlerin begrüßen zu können, die nicht nur im Detail herausfinden will, wie unser Gehirn Wirklichkeit wahrnimmt, abbildet und mitkonstruiert. All das sind ja klassische neurowissenschaftliche Fragen, die dann am Ende auf die Klärung aller Fragen hinauslaufen, nämlich was ist Bewusstsein? Sie macht noch etwas anderes. Sie erforscht unsere Gehirne in ihrem Kontext als Organe in einem Körper, der uns nicht nur mit der Wirklichkeit, sondern natürlich auch mit anderen Menschen verbindet. Und was ist dieses Selbst und wie verändert es sich im wörtlichen wie im übertragenen Sinne, wenn es andere Menschen berührt? Darüber hinaus interessiert sie sich für die Art und Weise, wie unser Gehirn Modelle der Wirklichkeit baut und unsere Vorhersagen, Erwartungen und Überzeugungen entstehen und sich verändern. Inwieweit können wir diese Modelle, unser Denken und unsere Lebenseinstellung, die dadurch entsteht, eigentlich bewusst verändern? Damit sind natürlich eine Reihe von weiteren Fragen verbunden, etwa wie es uns gelingen kann, gegen unsere bisherigen Überzeugungen zu einem echten Perspektivwechsel zu kommen. Wie schwer das ist, zeigen die gegenwärtigen politischen Spannungen überall weltweit. Spannende, also reichhaltige Themen und ich freue mich sehr auf das Gespräch mit Rebecca Böhme, die vor kurzem ihr neuestes Buch The Power of Mind veröffentlicht hat. Herzlich willkommen, Rebecca.
Dankeschön.
Wir werden uns ja gleich vor allem über neurowissenschaftliche, auch psychologische und gesellschaftliche Aspekte des Umgangs mit unserem Gehirn und Bewusstsein unterhalten. Welche Rolle spielen eigentlich für dich philosophische Fragen in deiner Forschung? Spielen die überhaupt eine Rolle?
Ja, auf jeden Fall. Also eigentlich würde ich sagen, sind die grundlegenden Fragen eigentlich philosophische Fragen. Ja, also ich meine, wenn ich mich in meiner Forschung damit beschäftige, was ist das Selbst, ist das letztendlich ja eigentlich vor allem eine philosophische Frage. Und ich komme da eigentlich tatsächlich auch so von meinem eigenen Interesse her, von dem mehr so philosophischen Hintergrund, hatte dann aber zumindest früh in meiner Entwicklung zur Neurowissenschaftlerin oder der Person, die ich jetzt bin, hin, den Gedanken oder das Gefühl, dass man das da eigentlich wirklich empirisch testen muss. Man kann nicht nur darüber nachdenken. Inzwischen bin ich mir gar nicht mehr so sicher, ehrlich gesagt. Und das wirklich der richtige Ansatz ist. Wahrscheinlich geht es eigentlich mehr um die Kombination von beiden.
Ich glaube ehrlich gesagt auch, also als ich Philosophie studiert habe und mich die Fragen nach Bewusstsein interessierten, wurde mir damals gesagt, also das waren so die Ausläufer der Frankfurter Schule noch, hören Sie auf, sich für empirische Fragen zu interessieren. Das ist für unser philosophisches Nachdenken vollkommen irrelevant. Ja? Beschäftigen Sie sich mit Kamel und so weiter und Co. Und ich glaube, dass das natürlich der falsche Ansatz ist, wie umgekehrt, genau was du auch gesagt hast, sich nur mit der empirischen Forschung zu befassen, bringt dich mit Bezug auf die philosophischen Fragen auch nicht weiter.
Ja, ich glaube auch, vor allem, wenn die alleine steht, dann also die empirische Forschung, dann glaube ich, macht sie auch nicht das Richtige. Also man braucht die philosophischen Fragen, um, glaube ich, die Forschung auch in die richtige Richtung voranzutreiben und auch einfach zu verstehen, so was untersuche ich denn jetzt eigentlich? Also einfach diese Kategorienbegriffe, die müssen ja erstmal klar sein.
Skobel. Philosophie, Wissenschaft und Leben im Gespräch. Dr. Rebecca Böhme ist Neurowissenschaftlerin und Assistenzprofessorin am Zentrum für soziale und affektive Neurowissenschaften in Linköping, Schweden. Dort leitet sie die Forschungsgruppe The Böhme Lab und erforscht zwischenmenschliche Berührungen, leibliche Selbstwahrnehmung, soziale Interaktion und das Selbst. Für ihre Doktorarbeit an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Charité Berlin erhielt sie den For Women in Science Preis. Im Mittelpunkt ihrer Forschung steht unter anderem die Frage, wie die neuronalen Mechanismen entstehen, die unser Selbsterleben formen. Wie unterscheiden wir beispielsweise zwischen Selbst und anderen? Wie erzeugen Gehirn und der Körper gemeinsam unser Selbsterleben? Und was verändert sich daran, wenn wir einen geliebten Menschen verlieren oder psychedelisch wirkende Substanzen zu uns nehmen? Im CH Beck Verlag sind bereits mehrere Bücher von ihr erschienen. Human Touch – Warum körperliche Nähe so wichtig ist und Resilienz – Die psychische Widerstandskraft. Ihr neuestes Buch trägt den Titel The Power of the Mind – Was die Kraft unseres Denkens bewirken kann.
Ich schlage vor, dass wir uns zunächst einige zentrale Themen deiner Forschung und deines Buches zuwenden, die sich mit der Funktionsweise unseres Gehirns beschäftigen. Eine der zentralen Thesen dabei ist ja, dass das Gehirn ein Prognoseorgan ist, und das hat Folgen, weil Prognosen Erwartungen erzeugen und enttäuschte Erwartungen zu sehr unterschiedlichen Reaktionen führen können, die sich dann auch zum Beispiel in gesellschaftlichen Prozessen widerspiegeln. Wie entstehen beispielsweise Verschwörungsdenken oder emotionale Ansteckung in sozialen Netzwerken? Welche Möglichkeiten gibt es, der Aufmerksamkeitsökonomie der Tech-Konzerne zu entkommen, ohne gleich das gesamte Internet oder KI-System aus unserem Leben zu verbannen? Und was bedeutet in diesem Zusammenhang Selbstwirksamkeit und Resilienz? Anschließend wollen wir uns dann über zentrale Fragen des Buches unterhalten, die der Untertitel des Buches, wie ich finde, sehr knackig formuliert, was die Kraft unseres Denkens bewirken kann. Rebecca, beginnen wir mit der Erklärung der Funktionsweise unseres Gehirns. Ich habe gesagt, das Gehirn ist ein Prognoseorgan. Das ist ja eine der zentralen Thesen in deinem Buch. Und das ist ja, glaube ich, auch inzwischen Common Sense in der Neurowissenschaft. Was bedeutet das eigentlich genau?
Ja, also die Idee ist, dass das Gehirn sozusagen immer vorhersagen möchte, was als nächstes passieren wird. Und das ist natürlich jetzt auch schon ein bisschen albern, dass sozusagen das Gehirn möchte etwas, aber es ist schwierig, das anders zu formulieren. Aber die Idee ist, dass das Gehirn sozusagen immer sagen möchte, als nächstes wird dies oder jenes passieren. Warum möchte es das? Naja, also ich denke, wenn man sich das evolutionsbiologisch betrachtet, macht das total viel Sinn, weil die Hauptfunktion, tatsächlich könnte man zumindest so sehen, das Gehirn ist, sicherzustellen, dass wir überleben und dann vielleicht als zweites noch sicherzustellen, dass wir uns fortpflanzen. Und um das zu machen, um das diese Funktion erfüllen zu können, muss das Gehirn sozusagen mal sehen, okay, welche Bedürfnisse entstehen, was kann ich von meiner Umwelt erwarten und wie kann ich dann meine eigenen Bedürfnisse entsprechend decken. Also zum Beispiel, ganz basales Beispiel, ich weiß, ich bekomme später Hunger, dann werde ich aber irgendwie unterwegs sein in der Stadt. Woher kriege ich dann das Essen? Und das ist ein ganz, ganz simples Beispiel, aber das ist tatsächlich eine Funktion, die alle Lebewesen erfüllen müssen. Die müssen sicherstellen, dass sie genug Energie in sich hineinbekommen, um weiter leben zu können, weiter zu existieren. Und dafür ist unser Gehirn also wirklich extrem gut ausgebildet und also hat wirklich sehr, sehr gute Funktionsweisen dafür entwickelt und kann also insofern vorhersagen, immer, was wird als nächstes passieren, was braucht der Organismus, der Körper als nächstes und wie können diese Bedürfnisse gedeckt werden. Und dazu kommt auch noch, also ist ein wichtiger Aspekt, der damit hineinspielt, ist, dass das Gehirn auch dann versucht, sozusagen probabilistisch zu erklären, was sind das für Reize, die auf mich einströmen. Also zu verstehen, was geschieht da in der Umwelt, wenn ich da vorne jetzt einen Lichtfleck sehe, da entsteht ein Reiz in meinem Auge, es aktiviert dann Nervenzellen im Gehirn. Aber dann daraus irgendwie entscheiden zu können oder zu verstehen, warum, was ist da passiert, woher kommt dieser Lichtfleck. Also auch das gehört mit dazu, ganz wichtig zu dieser Vorhersage oder diesem Aspekt des Vorhersagens, also auch vorherzusagen oder zu verstehen durch Abschätzen von probabilistischen Wahrscheinlichkeiten, was löst diese Reize, die ganze Zeit auf mich einströmen, aus?
Das ist ein ziemlich komplexer Prozess, weil wir erstmal so eine Art Modell von nicht nur von unserem Körper und unserem Selbst, sondern auch von unserer Umwelt aufbauen müssen. Und dieses Modell soll ja dafür sorgen, dass wir uns orientieren können und dass wir überleben können in dieser Wirklichkeit. Also was sind die Anzeichen dafür, dass wir einem Säbelzahntiger begegnen und wie können wir dem möglichst ausweichen? Also das sind diese Wahrscheinlichkeiten, die das Gehirn berechnet. Da ergeben sich, finde ich, für mich zwei interessante Fragen draus. Die eine ist, und da distanzierst du dich ja ausdrücklich von, die These, dass unsere Wahrnehmung also komplett konstruiert ist, dass alles, was uns wirklich begegnet, sozusagen komplett sich nur in unserem Gehirn abspielt, beziehungsweise das, was wir sehen, eine kontrollierte Halluzination ist. Das ist das eine. Das andere ist, was eigentlich der Unterschied zu den KI-Modellen, die ja auch probabilistisch arbeiten. Kommen wir zum ersten. Also du bist ja keine Anhängerin dieses radikalen Konstruktivismus, der sagt, die Wirklichkeit existiert ja gar nicht, sondern das Einzige, was wenn überhaupt existiert, ist mein eigenes Gehirn. Wieso ist das so, wenn du doch gleichzeitig sagst, naja, alles, was das Gehirn macht, ist Erwartungen schaffen, Prognosen schaffen, was als nächstes passiert und die abgleichen. Also das Gehirn ist sozusagen immer schon mit dem Voraus beschäftigt.
Ja, also wie ich das verstehe, ist, dass wir müssen uns das wirklich evolutionsbiologisch anschauen. Und da muss man ja dann sehen, dass das Gehirn sich immer in Interaktion und im Feedback mit der Umwelt entwickelt hat. Das heißt, diese Vorhersagen, die das Gehirn trifft und auch die Grundfunktionen unseres Gehirns und wir können auch weitergehen, unserer gesamten Sinnesorgane, sind evolutionär entstanden in einem ständigen Interaktion, in einem Hin und Her mit der Umwelt. Dieser Umwelt, die also wirklich existiert da draußen. Und unser Gehirn und also eben auch unsere Sinnesorgane haben sich dann entwickelt in einer Art und Weise, wie sie uns, die Umwelt, auf die bestmögliche Art und Weise zugänglich machen können. Und ich finde, es ist ganz wichtig, irgendwie ein bisschen wegzukommen von diesem Gedanken, so wir können die Wahrheit da draußen gar nicht wirklich wahrnehmen. Denn wenn man sich überlegt, also dieses Argument, so das Signal wurde ja so stark gefiltert, ja, und das wäre ja alles so viel Verarbeitungsschritte, die da in unserem Gehirn, in unserem Nervensystem vorgehen. Wenn man sich aber anschaut, was ist denn das Rohsignal, dann muss man eigentlich direkt verstehen, dass es gar keinen Sinn macht, dass das nicht dadurch besser ist oder man mehr Zugang hätte. Und zwar, wenn man sich also zum Beispiel so einen ganz basalen Organismus anguckt, irgendwie ein Fisch zum Beispiel, die haben dann nochmal deutlich basalere, also sind auch schon recht weit entwickelt, aber trotzdem nochmal basalere Sinnesorgane. Und die zum Beispiel im See sind, sehen die dann mehr vielleicht Rohsignale. Das ist aber dann viel verschwommener, das ist viel uneindeutiger, das ist mehr Rauschen. Unser Gehirn und unsere Sinnesorgane haben sich auf eine Art und Weise entwickelt, wie sie uns die Umwelt auf die wirklich die bestmögliche Art und Weise präsentieren können. Dabei ist natürlich wichtig mit zu bedenken, dass das nicht heißt, dass wir alles sehen und hören. Und das ist ja also keine Überraschung. Wir wissen ja, also es gibt da irgendwelche verschiedenen Lichtwellen, die wir nicht sehen können. Es gibt Geräusche, die wir nicht hören können, weil sie irgendwie zu hoch oder zu tief sind.
Fledermäuse, Ultraschall.
Ganz genau. Aber es ist eben so, dass wir uns so entwickelt haben, dass wir die Dinge wahrnehmen in unserer Umwelt, die für uns wichtig sind, die für uns essentiell sind fürs Überleben. Und eben für die Fortpflanzung, die beiden wichtigsten Funktionen, die wir haben eigentlich, oder sozusagen die Natur für uns sich ausgesucht hat. Und insofern finde ich es also völlig falsch zu behaupten, wir hätten keinen Zugang zur wahren Realität. Wir haben den besten Zugang zur wahren Realität im Vergleich zu den anderen Lebewesen. Und sicher, manche haben dann vielleicht, die Adler haben schärfere Augen und manche Tiere haben bessere Ohren, aber gleichzeitig haben wir also wirklich, wir decken ja ein ganz breites Spektrum ab von den Sinneswahrnehmungen. Und die sind eben darauf ja programmiert oder haben sich so entwickelt durch die Evolution, dass sie uns die Welt so präsentieren, wie es für uns wichtig ist und essentiell ist. Aber es ist immer noch basierend auf der wahren Realität. Insofern würde ich also ganz großen Schritt weggehen von diesem Gedanken der Halluzination. Unsere Wahrnehmung ist nicht eine Halluzination, sondern eine wirkliche Repräsentation der Wirklichkeit. Und sie entsteht auch immer in Interaktion mit der Wirklichkeit. Es ist ja auch nicht so, dass diese Signale nur reinkommen und wir sind so passive Konsumenten dieser Signale. Wir interagieren ja ständig auch mit dieser Wirklichkeit. Wenn ich was sehe und ich bin nicht sicher, was es ist, dann sitze ich nicht fest mit dieser Halluzination, von was auch immer ich da gesehen habe. Ich kann hingehen und es anfassen. Ich kann damit interagieren. Ich kann dieses Ding hochheben, mir von allen Seiten anschauen, es in der Hand wiegen. Ich kann also mit der Wirklichkeit interagieren und so noch mehr Sinneseindrücke zusammensammeln, um wirklich zu verstehen, was ich da mit was ich da konfrontiert bin.
Und das ist ja eine Zwei-Weg-Kommunikation sozusagen. Also wir können unsere Modelle anpassen, wenn wir sehen, das Modell passt nicht auf die Wirklichkeit, der wir tatsächlich begegnen. Und auf der anderen Seite ist Wirklichkeit eben das, was uns tatsächlich auch eines Irrtums überführen kann. Also es ist nicht so, dass unsere Modelle sozusagen so blind sind, dass sie die Wirklichkeit überhaupt nicht mehr wahrnehmen und es nichts gibt, was so ein Modell, erschüttern könnte und damit zur Revision zwingt im Grunde genommen. Du schreibst in deinem Buch, das müssen wir vielleicht erklären, das Konzept ist nicht jedem geläufig, dass das Gehirn eben nach so einem Probabilismusprinzip funktioniert. Das ist das Bayesche Gehirn, benannt nach dem Mathematiker, der den Bayesischen Satz formuliert hat im 18. Jahrhundert, also eine Formel dafür entwickelt hat, was sich aus Vorerfahrungen, also Erwartungen und neuen Daten überhaupt ergibt und wie wir die einschätzen können. Kannst du das vielleicht noch mal ein bisschen genauer erklären, wie dieser Probabilismusmechanismus im Gehirn oder, ja, wie sollte man sagen, mit dem Gesamtgehirn eigentlich, das ja daran beteiligt ist, funktioniert?
Ja, also man muss da gar nicht tief in die Mathematik einsteigen. Es gibt natürlich ganz viele mathematische Modelle dafür und so weiter, aber es lässt sich eigentlich ganz simpel erklären. Es ist einfach so, dass das Gehirn eben eine bestimmte Erwartung hat für die Welt da draußen, aber auch für einen selbst natürlich, wer man ist und wie sich der Körper anfühlt und so weiter. Und diese Erwartung, das kann man sich sozusagen so vorstellen, das ist eine probabilistische Erwartung. Es ist nicht einfach ja oder nein, es ist nicht einfach da draußen in der Welt alles, was ich sehe, sind Vögel, ja oder nein, sondern es ist eine Wahrscheinlichkeitsverteilung. Wenn ich da draußen irgendwas rumflattern sehe, dann gibt es eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass das jetzt ein Vogel war, aber es gibt auch andere Wahrscheinlichkeiten, die vielleicht weniger eindeutig sind, aber es könnte ja auch ein großer Schmetterling gewesen sein. Ich denke mir jetzt gerade welche verrückten Beispiele hier aus.
Oh, die großen Schmetterlinge. Es könnte auch eine Fledermaus gewesen sein.
Es könnte auch eine Fleder. Oder es war eben ein ganz kleiner Vogel und ein Kolibri. Also jedenfalls bleiben wir dabei. Jetzt haben wir dieses Beispiel. Und dann ist es so, dass das Gehirn hat also diese Wahrscheinlichkeitsverteilung. Es sieht etwas vorbeiflattern. Es sagt, okay, es war jetzt eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass das ein Vogel war. Aber es gibt auch gewisse Wahrscheinlichkeiten dafür, dass das was anderes war. Und dann kann es also sozusagen im nächsten Schritt nochmal seine Erwartung überprüfen. Es kann nochmal genauer hingehen, nochmal genauer schauen, vielleicht irgendwie nochmal hören, vielleicht auch andere Sinneseindrücke mit einsammeln. Und basierend darauf können wir jetzt sehen, passt das mit dieser Erwartung zusammen, mit dieser Wahrscheinlichkeitsverteilung? Und wenn das passt, gut, dann ist ja super. Und wenn es aber nicht passt, wenn es jetzt, sagen wir, es war eine Fledermaus am helllichten Tage, dann, was dann passieren kann, ist, dass sozusagen unsere Erwartung sich verändert. Dass also die Wahrscheinlichkeitsverteilung dessen, was da rumgeflattert ist, vielleicht das nächste Mal sich ein kleines bisschen verschoben hat. Dass das Gehirn jetzt gelernt hat, okay, meistens ist das ein Vogel, wenn da was flattert, aber in kleinen Fällen kann es tatsächlich eine Fledermaus sein. Und so verschiebt sich dann die Wahrscheinlichkeit und die Erwartung an die Wahrnehmungen, die da aus der Umwelt auf uns einströmen und passt sich eben an die Wahrscheinlichkeiten, die sich auch in der Umwelt finden.
Und was relativ, scheint mir jedenfalls, was relativ neu ist in der Forschung, mit neu meine ich vielleicht so im letzten Jahrzehnt, unter anderem auch durch die psychologische Forschung, also zum Beispiel von Daniel Kahnemann, ist, dass diese Vorstellung, diese Modelle, die wir uns haben, also das, was wir als sehr wahrscheinlich annehmen, wenn wir irgendwo sind, dass es nämlich in 90% der Fälle ein Vogel ist und so gut wie nie der große Schmetterling oder die Fledermaus, es sei denn, wir sind irgendwo im Ausland, wo wir uns nicht auskennen und dann verändert sich die Wahrscheinlichkeit natürlich und das Gehirn stellt sich darauf ein, aber dass diese Vorstellung von der Wirklichkeit und dem, was wahrscheinlich ist, die wir uns machen, tatsächlich auch unsere Körperprozesse beeinflusst und nicht nur unsere Denkweise und unser Verhalten. Du bringst zum Beispiel in deinem Buch die Milchshake-Studie. Ich finde das ziemlich erstaunlich. Das musst du vielleicht mal erklären.
Ja, also die Milchshake-Studie, das ist eine ganz interessante und also wirklich lustige, ein bisschen überraschende Studie, wo die sich also angeschaut haben, was passiert physiologisch, wenn man jemanden einen Milchshake gibt. Und dann sagt man, das hier ist ein gesunder Milchshake. Dann haben die Versuchspersonen das getrunken und wurden also untersucht. Daher wurde sich angeschaut, wie reagieren die da drauf und auch welche Hormone schüttet der Körper aus, wie satt fühlen die sich danach. Und dann eine andere Gruppe von Versuchspersonen hat einen Milchshake bekommen und dann wurde ihnen gesagt, das ist ein sehr reichhaltiger Milchshake. Also was richtig Gutes, aber eben reichhaltig. Vielleicht auch nicht
viel Protein.
Gut. Ja, vielleicht auch ein bisschen gesüßt und so weiter. Also etwas stärker. Und dann wurde eben auch wieder genauso untersucht, was passiert da im Körper, auch wie fühlen die sich und so weiter. Und man sieht also, dass dann die Gruppe, die diesen reichhaltigen Milchshake bekommen hat, dass die auf jeden Fall mehr Sättegefühl entwickelt. Und dass aber tatsächlich auch die körperliche Reaktion sich unterscheidet, welche Hormone ausgeschüttet werden in dieser Gruppe im Vergleich zu der Gruppe, die den anderen Milchshake bekommen hat. Und zwar wirklich ganz basale Hormone, die was mit der Verdauung und dem Verdauungssystem zu tun haben.
Ghrelinspiegel, wenn ich das richtig erinnere.
Genau, das Ghrelin. Ghrelin heißt es. Und dann war es aber so, dass diese beiden Milchshakes genau gleich waren. Es war genau der gleiche Milchshake. Das heißt, der einzige Unterschied zwischen diesen beiden Gruppen war nur, was man den Leuten mitgeteilt hatte. Und diese rein, nur diese Mitteilung, und es war wirklich auch gar keine lange Geschichte über diesen Milchshake, sondern nur einmal wurde gesagt, hier ein gesunder Milchshake bitte. Und einmal wurde gesagt, hier ein reichhaltiger Milchshake, trink den mal. Und das war der einzige Unterschied. Und da hat der Körper darauf anders reagiert. Die Leute haben sich satter gefühlt und die Leute haben dann mehr Ghrelin ausgeschüttet, wenn es der reichhaltige Milchshake war.
Das bedeutet, ist im Grunde genommen eine alte philosophische Erkenntnis, dass unsere Vorstellung von der Welt tatsächlich nicht nur die Wahrnehmung der Welt prägen, sondern im Grunde genommen sogar die Welt selber. Also in dem Fall die Reaktion unseres Körpers. Das ist ja nicht nur eine Vorstellung, sondern das ist ja ein höchst reales Geschehen. Wie weit geht das? Also wir haben ja jetzt gerade über Prognose gesprochen und über den Einfluss, den Vorstellungen auf die Wahrnehmung der Wirklichkeit haben. Jetzt kann man sich ja vorstellen, okay, das kann sich ja sehr verfestigen, so verfestigen, dass ich Dinge glaube, die ja meinen Modellen entsprechen, also ich bin von Außerirdischen entführt worden oder was auch immer, die Welt besteht aus irgendwelchen komischen außerirdischen Substanzen, die aber niemand nachweisen kann. Diese Art von Vorstellung können sich ja, wenn man das mit dem Milchshake mal als Metapher nimmt, extrem verfestigen. Also ich habe etwas gelernt, man hat mir immer gesagt, die Erde ist eine Scheibe. Und ich bin so gut wie überhaupt nicht mehr davon abzubringen, dass die Erde keine Scheibe ist. Also wir wechseln jetzt zum Thema Verschwörungstheorien.
Hm. Ja, ich meine, es ist äußerst komplex, ne? Also weil es ist ja eben so, dass quasi das Gehirn eben es versucht, basierend auf diesen ganzen Sinneseindrücken, die da auf uns einströmen und auf die Signale, die aus dem Körper kommen, das bestmögliche Modell zu produzieren, die bestmögliche Vorhersage und auch immer weiter zu optimieren. Aber natürlich kann da auch was schiefgehen. Also es kann ja genauso gut passieren, dass man zum Beispiel irgendwie einen bestimmten Gedanken entwickelt hat und ist relativ überzeugt davon. Das ist noch ein wichtiger Punkt, der hier mit reinkommt, den wir noch nicht so richtig angesprochen haben. Und zwar, wie überzeugt wir von diesen Erwartungen sind. Ja, also so eine Erwartung kann relativ schwach sein. Man glaubt zwar, das war jetzt vielleicht... sagen, bleiben wir beim Vogel, es war vielleicht ein Vogel, aber vielleicht auch nicht. Zum Beispiel eben, wie gesagt, wenn ich in einem fremden Land bin und da gar nicht die Tiere kenne. Oder ich kann super überzeugt davon sein. Ich kann denken, ich habe das ganz klar gesehen und ich weiß genau, was für Tiere es hier in meiner Umgebung gibt. Und das sind ganz unterschiedliche Situationen eigentlich, weil nämlich dann, wenn ich ganz, ganz, ganz stark davon überzeugt bin, dass meine Erwartung auch wirklich die Wirklichkeit widerspiegelt, dann wird diese Erwartung sehr viel größeren Einfluss haben auf meine Wahrnehmung und die ist sehr viel stabiler. Das heißt, es ist sehr viel schwieriger, davon jemanden abzubringen. Da bräuchte es ganz, ganz viele andere Erfahrungen. Das heißt, ich müsste ganz, ganz viele Fledermäuse rumfliegen sehen erst, bevor ich dann ein Update meines Modells herstelle. Genauso kann es natürlich auch passieren, also wenn es Sachen sind, die man über sich selber irgendwelche Vorstellungen, die man über sich selber entwickelt hat. Ein gutes Beispiel dafür ist die Anorexie, wo man glaubt, dass sozusagen der Körper größer ist, als er wirklich ist. Ja? Und Das basiert vermutlich, wir wissen das ja bis heute immer noch nicht ganz richtig, aber ich glaube, es wird oft so dargestellt, dass, ne, man sieht oft dieses Bild, so die Frau guckt in den Spiegel und sieht da eine größere, breitere Frau, als sie wirklich ist. Aber ich glaube, das basiert sehr viel mehr auf die Wahrnehmung des Körpers von innen heraus. Man muss spüren, wo die Grenzen des eigenen Körpers sind. Und wenn dieses Spüren irgendwie verändert ist, dann kann es sein, dass sozusagen sich über die Zeit hinweg so eine falsche Vorstellung gebildet hat. Der Körper hätte eine größere Form, eine größere Ausbreitung in den Raum, als er wirklich hat.
Ich bin dicker, als ich eigentlich bin.
Ganz genau.
Und muss deshalb abnehmen.
Wenn ich jetzt da eine ganz feste Überzeugung habe, ich bin so, das ist meine Form. Und wenn ich davon wirklich eine starke Überzeugung habe, also es ist wirklich, ich bin ganz sicher, dass das die Wahrheit ist, dann wird es sehr schwierig sein, mich davon abzubringen. Das heißt also, dieses Modell, das das Gehirn erschafft, ist in den meisten Fällen ist es sehr sinnvoll und sehr adaptiv und passt sich an und interagiert gut mit der Umwelt. Aber es gibt eben immer wieder Situationen, wo man sich auch festfährt, wo man sozusagen eine falsche Vorstellung verankert hat, ganz stark verankert hat, völlig davon überzeugt ist und dann wirklich schwierig ist, davon abzubringen.
Diese Sicherheit, die ich habe, das kann nur ein Vogel sein, das kann nichts anderes sein. Also diese feste Überzeugung, die entsteht ja vor allem, wenn ich das richtig weiß, dadurch, dass ich etwas immer und immer wiederholt habe. Und wenn dann die Ausnahme kommt, dass es eben tatsächlich kein Vogel war, dann ist ja die interessante Frage, was mache ich jetzt? Ändere ich mein Modell und sage, okay, also es doch kann doch häufiger passieren, dass es kein Vogel ist? Oder werte ich das, was ich da gerade erfahren habe, ab im Sinne meines Modells und sage, nee, das war ein Vogel? Obwohl, wenn ich jetzt andere Menschen fragen würde, würden die mir sagen, nee, das war eine Fledermaus. Du hast dich einfach wirklich, wirklich verguckt und vertan. Das ist ja was übrigens im Alltag einem immer wieder passiert, dass man sagt, ich habe das doch da hingelegt. Und, ne, und das ist eine reine Vorstellung. Man hat es tatsächlich leider dann doch woanders hingelegt und muss suchen. Also diese beiden Möglichkeiten habe ich. Was kann man denn darüber sagen, wer welche Möglichkeit eher einschlägt? Also wann neige ich dazu, die Erfahrung abzuwehren und zu sagen, stimmt nicht, was ich da gerade gesehen habe? Oder das Modell zu ändern, was wahrscheinlich der weitaus komplexere und schwierigere Vorgang ist?
Ja, also wir sind alle individuell verschieden, ne? Und ist es auch so, dass diese Frage, date ich mein Modell ab oder nicht, die ist nicht sozusagen grundsätzlich gleich, sondern das hängt immer wieder auch von der Situation ab, von der genau der Situation, in der ich mich befinde. Es hängt davon ab, wie viel Vertrauen habe ich in diese gegensätzliche Information, die jetzt reinkommt zum Beispiel. Um bei dem Beispiel zu bleiben, dass jemand anders einen darauf hinweist, dass etwas nicht stimmt, was man wahrgenommen hat, da ist es ja essentiell wichtig, ist es jemand, dem ich vertraue oder nicht? Ist es jemand, den ich gut kenne und der mir nahesteht, oder ist es eine fremde Person? Ist es jemand, der einfach vertrauenswürdig wirkt, oder jemand, den ich super unsympathisch und irgendwie komisch finde und sowieso schon ein komisches Gefühl bekomme? Das heißt, es gibt ganz, ganz, ganz viele verschiedene Aspekte, die damit reinspielen, ob man dann tatsächlich sein Modell updatet oder sagt, nee, tatsächlich, das war wahrscheinlich nicht so die Sinneserfahrung, die reingekommen ist, war wahrscheinlich irgendwie ein Rauschen, irgendwas war falsch. Es kann ja auch immer sein, dass unsere Sinnesrezeptoren sich täuschen. Ich bleibe bei meinem alten Weltmodell. Es scheint da durchaus doch auch gewisse individuelle Unterschiede zu geben, aber die sind natürlich, wie gesagt, die sind schwach, ne? Also im Vergleich zu der großen individuellen Variation und der Abhängigkeit von den extremen Faktoren, also all diesen unterschiedlichen Faktoren, die damit reinspielen. Aber es gibt schon durchaus Fälle, wo eben natürlich man eben festgefahren ist mit seinem Modell. Und das sind also tatsächlich in vielen Fällen eben psychiatrische
Phänomene, ja.
Psychiatrische Phänomene, genau. Wie zum Beispiel ich ja eben das Beispiel der Anorexie hatte. Schizophrenie ist ein anderes Beispiel, wo auch man gewisse Erklärungen finden kann, wenn man sich eben dieses Vorhersagemodell genauer ansieht. Und sicher gibt es da auch eine starke Variation innerhalb der Gesellschaft. Wenn wir nochmal zu den Verschwörungstheorien gehen wollen, da glaube ich, ist ein wichtiger Punkt ist da besonders diese Frage nach dem Vertrauen. Wo, glaube ich, bei vielen Menschen Vertrauen erschüttert ist in die normalen gewöhnlichen News-Kanäle, Nachrichtenplattformen und so weiter. Und die haben auf irgendeine Art und Weise, und da könnte man nochmal im Detail nachsehen, darüber diskutieren, was das dann ist, aber brauchen wir jetzt erstmal nicht hier reingehen, einfach, sie haben ein Vertrauen entwickelt zu einem anderen Kanal. Das kann eine bestimmte Person sein, das kann eine bestimmte soziale Medienplattform oder Nachrichtenseite sein. Die haben da rein ein Vertrauen entwickelt. Und das ist jetzt so stark, dass sie einfach dem folgen. Das Gehirn hat die Entscheidung getroffen. Das hier ist jetzt sozusagen die Richtung, das sind die Menschen, denen ich vertraue, das ist meine Gruppe, da gehöre ich dazu. Und dann kann das schon in die Richtung gehen, dass das Gehirn sozusagen dann sagt, okay, dann glaube ich jetzt alles, was von da kommt. Das ist vertrauenswürdig.
Wir haben ja jetzt über die neurowissenschaftliche Seite eher geredet. Es gibt natürlich auch eine Menge psychologischer Evidenz dafür, dass das so ist. Also das, was Kahneman und Tversky in vielerlei Variationen gezeigt haben, alle möglichen Formen von Biases, also von kognitiven, aber auch emotionalen Verzerrungen. Also ob das jetzt der Confirmation Bias ist, dass ich immer Bestätigungen für das suche, was ich ohnehin schon glaube, viele andere Formen von Verzerrung. Was ja interessant ist, nicht nur jetzt, wenn man auf die politische Ebene schaut, sondern auch auf die ganz persönliche. Wie ist das überhaupt möglich, dass ich sowas wie einen Perspektivwechsel vollziehe, dass ich da was verändere? Ich habe unlängst ein Video darüber gemacht, weil das ein sehr wichtiger Begriff bei Ludwig Wittgenstein zum Beispiel ist, der im Prinzip, also vereinfacht gesagt, sagt, Philosophie hat unter anderem die Funktion, solchen Perspektivwechsel zu ermöglichen und Perspektivwechsel einzuleiten. Das ist eine ganz zentrale Funktion von Philosophie. Nun wissen wir ja gerade, da haben wir auch schon drüber gesprochen, dass man durch Argument nicht unbedingt weiterkommt, wenn zum Beispiel das Argument von einer Person kommt, der ich gar nicht richtig vertraue, dann zählt das Argument sozusagen nicht. Jetzt führst du ja in deinem Buch eine Menge von Beispielen ein, wie so eine Veränderung, so ein Aspekt oder Perspektivwechsel dennoch möglich ist, zum Beispiel durch Reappraisal, das heißt also durch Neu- oder Umbewertung von Reizen. Und das funktioniert ja sogar bei Schmerzreizen. Kannst du erklären, wie diese Umbewertung oder Neubewertung meines Modells, meiner Erfahrungen funktioniert?
Ja, also das Beispiel mit dem Reappraisal bei Schmerzen, das ist also tatsächlich so, dass man, wenn man chronische Schmerzen hat und die beruhen also gar nicht auf irgendeiner Schädigung des Gewebes, sondern da gab es vielleicht mal in der Vergangenheit eine Schädigung, aber das hat sich dann eben chronifiziert, das Gewebe ist ausgeheilt, aber die Schmerzen sind immer noch da. Und in dem Fall kann man tatsächlich da eine ganz, ganz leichte Intervention machen, dass man einfach sich darüber bewusst wird und klar macht, dass diese Schmerzsignale, der Körper sendet diese Schmerzsignale, aber die sind sozusagen irrelevant. Der Körper ist ein bisschen sozusagen zu aufgeregt, sendet diese Schmerzsignale und die brauchen wir gar nicht. Das war ein Signal, das war wichtig in der Vergangenheit, als da vielleicht mal eine Schädigung da war, als es akut war. Und jetzt müssen wir dem keine Aufmerksamkeit mehr schenken. Und allein dadurch, dass wir uns das bewusst machen, dass wir verstehen, okay, dieses Signal ist da, aber ich muss dem gar keine Aufmerksamkeit schenken. Das ist nicht wichtig für mich. Das ist irrelevant. Das hat keine Konsequenz für meine Gesundheit oder für mein Verhalten. Dadurch kann man wirklich tatsächlich diese Schmerzen herunterregulieren bis zu dem Punkt, dass manche Menschen wirklich, wenn sie das machen, schmerzfrei werden und sogar bleiben. Da gab es also wirklich eine Studie, wo das wirklich also in einer kontrollierten Studie untersucht wurde und man sehen konnte, dass so eine ganz einfache Reappraisal-Aufgabe, so eine Neubewertung des Schmerzreizes dazu geführt hat, dass Menschen mit chronischen Schmerzen nach der Teilnahme, aber dann auch, ich glaube, es war ein ganzes Jahr später, dass ein großer Teil, ich glaube, es waren 50% oder 60% schmerzfrei waren. Also es ist ja wirklich sehr beeindruckend. Also es ist eine ganz einfache Intervention. Und trotzdem
ist das genau das, was man kognitive Verhaltenstherapie nennt, von dem du gerade gesprochen hast?
Ich denke, es ist ähnlich. Es ist ein ähnlicher Prozess, der dabei stattfindet. Und also ich glaube, was super spannend daran ist, ist, dass wir dabei genauso wie auch eben in der Verhaltenstherapie, in einer Gesprächstherapie, da nutzen wir eine menschliche Fähigkeit, die anderen Tiere nicht haben. Und zwar, das ist unsere Sprache. Das ist ja wirklich spannend, dass wir einfach nur durch Worte diese Fähigkeit haben, da so eine Art Schalter umzulegen. Und das ist ja wirklich was ganz Faszinierendes. Das ist eben nicht nur dass ich über lange Zeit hinweg Signale sammeln muss und Informationen über die Welt um mich herum. Ich kann dadurch, dass ich einfach nur Sprache nutze, tatsächlich diese Erwartung meines Gehirns, diese Vorhersagen meines Gehirns beeinflussen und verändern. Und was da im Gehirn passiert, ist vermutlich, also jetzt gerade bei dem Beispiel mit dem Schmerz, ist, dass tatsächlich der Präfrontalkortex, der sozusagen, man könnte sagen, der Erwachsene im Gehirn ist, ja, der so ein bisschen für Ordnung sorgt.
Also hier unser Stirnlappen.
Vorne, genau. Der sagt dann den anderen Neuronen, die so ein bisschen tiefer liegend sind und die wichtig sind für Schmerzverarbeitung, aber auch die sogenannte Salienz. Salienz ist einfach, was wichtig ist, was als wichtig bewertet wird. Und der Präfrontalkortex sagt dann, hey, diese Signale, die da reinkommen, diese Schmerzreize, die sind gar nicht so wichtig, wie wir die ganze Zeit dachten. Also seid mal leise. Und das heißt, da kommen vielleicht immer noch diese Reize rein, aber dadurch, dass der Präfrontalkortex diese Schmerzregionen oder diese Salienzregionen ein bisschen herunterreguliert in Antwort auf diesen Schmerzreiz, bringt das da nicht mehr ins Bewusstsein. Und dann kann sich da auch so ein einfacher Feed-Forward-Mechanismus entwickeln, wo dann tatsächlich auch mehr Ruhe einkehrt, wo dann tatsächlich dieser Schmerzreiz dann auch verschwindet.
Du sprichst da natürlich ein Prinzip an, von dem ich nicht weiß, wie genau das eigentlich im Detail tatsächlich erforscht ist. Du weißt das vielleicht. Also da gibt es auf der einen Seite das, was du jetzt gerade geschildert hast, also durch Vorstellung über unseren präfrontalen Kortex, top-down, sagen wir sozusagen dem Rest der Sinnesapparatur, hör mal, du irrst dich, das ist gar nicht so mit dem Schmerz, wie du mich das jetzt glauben lässt. Das ist top-down. Bottom-up ist, da kommt die Sinneswahrnehmung, die entweder so stark ist, dass sie das durchbricht oder eben nicht stark genug. Und die Frage, die ich mir stelle, ist, es gibt ja kein Zentrum im Gehirn. Also jedenfalls nicht, soweit ich weiß. Das heißt, wir haben es eigentlich verteilt, ständig mit solchen Top-Down-Bottom-Up-Prozessen zu tun, ohne dass wir genau lokalisieren können, an welcher Schraube wir drehen müssen, damit die Top-Down-Prozesse stärker werden oder umgekehrt die Sinneswahrnehmung stärker wird, also die Bottom-Up-Prozesse.
Ja, auf jeden Fall. Also es gibt ein paar kleine gewisse Zusammenhänge, wo das dann schon relativ im Detail erforscht ist. Manche Prozesse, wo man tatsächlich sozusagen weiß, aber dann im Tiermodell, ne, nicht im Menschen, wo man weiß sozusagen, hier wird dann also von diesem Neuron das weitergesendet in diese Region, die machen da eine Synapse, dann geht es hier weiter, man kann da ein Signal zurückgesendet werden. Aber das ist eben, wie gesagt, im Tiermodell. Aber wir verstehen schon, dass also diese Prozesse durchaus stattfinden. Also ganz basal können wir verstehen, dass dieses Bottom-up, Top-down, das scheint zu stimmen. Wie das dann essentiell implementiert ist in die verschiedenen Sinnesorgane, all diese ganzen vielen wirklich komplizierten Prozesse.
Und vielen Filter, die ja dazwischen liegen, ne? Die also sowohl von der einen wie von der anderen Seite eingestellt werden können.
Ganz genau. Und also das ist ja wirklich bei Menschen so komplex, dass wir das zum großen Teil nicht verstehen. Da gibt es ja immer wieder ständig neue, wirklich spannende Findings, die auch immer wieder so ganz, ganz basale Fragen wieder aufwerfen. Also zum Beispiel habe ich jetzt gerade auf einer Konferenz Vorträge dazu gehört, also welche Rolle der primäre visuelle Kortex spielt in der Verarbeitung auch von wirklich komplexen Reizen und Signalen. Manchmal sogar, wenn gar kein Reiz da ist, dass er sozusagen dazu beiträgt, da was zu ergänzen, was fehlt. Also das heißt, selbst so eine ganz basale Region wie der primäre visuelle Kortex, von dem wir dachten, der ist nur dafür da, diese ganz basalen Bottom-up-Reize, die aus dem Auge kommen, zu verarbeiten. Selbst da sehen wir, nee, das ist viel komplexer, als wir dachten. Also letztendlich, ne, also was man sagen kann, ist diese grundsätzliche Bottom-up-Top-Down-Interaktion, die scheint durchaus stattzufinden. Wie das dann im Einzelnen implementiert ist, das haben wir noch nicht verstanden.
Du hast ja eben angesprochen, das ist ja auch wieder eine interessante philosophische Einsicht und auch eine Einsicht, die es in kontemplativen Traditionen gibt, dass wir durch Vorstellung oder auch durch Sprache diese Filterfunktionen verändern können. Und dadurch, also in der Stoa würde man sagen, mit mehr Gleichmut, Equanimity, durchs Leben gehen kann, wenn man sich dieser Haltung immer wieder bewusst wird. Aber das hat ja auch Grenzen. Also ich rede jetzt im Grunde genommen über die Idee, dass man durch positive Vorstellungen, die müssen nur stark genug sein, quasi alles von sich abwenden kann, was in irgendeiner Form negativ ist. Also von der Krebserkrankung bis hin zu, ich weiß nicht was. Also das ist ja eine Idee, auf die man unter anderem gekommen ist, nicht zuletzt auch durch Funde aus den Neurowissenschaften, die aber, Stichwort positive Psychologie, glaube ich, im Rückblick jetzt viel zu massiv und viel zu einseitig positiv gesehen würde. Also als ob wir wirklich durch positive Vorstellungen das ganze Leben verändern könnten. Wo siehst du da selber die Grenze dieser Umbewertung? Falls man das überhaupt so allgemein sagen kann, weil du hast ja eben schon darauf hingewiesen, das ist super individuell und hängt vom Einzelnen ab, also ab welchem Punkt oder bis wohin er oder sie da was verändern und umdeuten kann.
Ja, also ich denke, es ist vielleicht schwierig, genau festzulegen, wo die Grenze ist, aber wir können uns jedenfalls verstehen, was wir nicht können. Ne? Also ich glaube, das ist relativ eindeutig. Und ich meine, da kann man erstmal von den ganz Extremen ausgehen. Das ist halt diese Idee, man könnte durch Manifestieren sozusagen die Welt um sich herum komplett verändern. Ich könnte jetzt einfach jeden Morgen zu mir sagen, hey, ich werde reich. Und dann bin ich plötzlich reich. Ne? Das ist natürlich Blödsinn.
Das ist Magie, das ist magisches Denken.
Genau, das ist magisches Denken. Ich kann natürlich nicht Dinge, die außerhalb meiner Einflusssphäre liegen, zumindest nicht in einem extremen Umfang beeinflussen. Dann muss man das wieder ein bisschen abwerten, wenn man sagt, okay, ich kann natürlich zu mir selber sagen, jeden Morgen im Spiegel sage ich mir, heute werde ich richtig viel leisten und ich werde erfolgreich bei meinem Job
sein. Du bist toll, du wirst Geld machen.
Das sind zwei ganz, das liegt ganz nah beieinander. Aber einerseits bin ich toll, ja, das kann ich mir vielleicht durchaus zum gewissen Sinne tatsächlich durch positive Verstärkung und dieser Veränderung meines Selbstbildes kann ich vielleicht ein neues Selbstbild entwickeln, dass ich toll bin. Ich kann, wenn ich mir sage, ich bin leistungsfähig, kann ich vielleicht tatsächlich meine Leistung bei der Arbeit steigern. Ob ich damit mehr Geld verdiene, darauf habe ich wirklich keinen Einfluss. Das ist der eine Bereich. Der andere Bereich, glaube ich, der ist auch ganz, ganz wichtig, über den zu sprechen, und das ist eben dieses Beispiel mit der Krebserkrankung. Wir haben keinen Einfluss auf alle Prozesse in unserem Körper durch reine Gedankenkraft. Ja? Also ich glaube, das ist ganz wichtig, weil das nämlich eben ganz blöd schief gehen kann, wo dann plötzlich Menschen die Schuld an ihrer Krebserkrankung gegeben wird, weil man da plötzlich behauptet, ja, du hast das halt gewollt, ne? Also sowas.
Ja, oder du frisst, das war ja, also ich erinnere mich, bei Magenkrebs war das vor, sagen wir mal, 30 Jahren so. Susan Sontag hat ja darüber auch geschrieben, Krankheit als Metapher. Du frisst das in dich rein und weil du alles in dich reinfrisst, also jetzt im übertragenen Sinne, Stress, Wut, was auch immer, kriegst du diesen Magenkrebs? Das war eine Ansicht, die auch Ärztinnen lange Zeit vertreten haben.
Ja, und das ist natürlich schwierig, das ein bisschen auseinanderzuklamüsern, weil natürlich unsere Verhaltensweisen, gesunde Ernährung, viel Schlaf, Sport, das hat ja alles einen Einfluss auf die Wahrscheinlichkeit von Krebs. Das stimmt schon. Besonders wie viel Alkohol man trinkt übrigens, das ist vielleicht der größte Einfluss.
Wichtiger Punkt, ja. Mhm.
Aber durch meine reine Gedankenkraft kann ich mich plötzlich, weil ich mir das irgendwie herbeigewünscht hätte, Krebs hervorrufen in meinem Körper. Und genauso gut kann ich den aber auch nicht heilen. Und was ist da die Grenze? Ich glaube, das kann man vielleicht schon eher ein bisschen deutlicher machen, wenn man sich überlegt, naja, worauf hat denn das Gehirn Einfluss? Ja? Also das muss ja eine Verbindung geben zwischen den Nervenzellen, die also solche Vorstellungen haben, oder Gedanken oder wo man sich eben selber solche Sprüche sagen kann, wie du bist toll oder du bist gesund. Das muss ja dann eine Verbindung geben zu den Zellen, die ich beeinflussen möchte. Das heißt, im Beispiel vom Schmerz, da wissen wir, es gibt da ganz klar einen Zusammenhang zwischen den Zellen im Präfrontalkortex und denen im Schmerzzentrum. Das ist also anatomisch möglich. Es gibt aber keine direkte Verbindung von meinem Präfrontalkortex zu möglichen Krebszellen, die irgendwo im Körper sind. Und das heißt, dann kann ich da, also es ist gar nicht logisch, es macht gar keinen Sinn, dass ich darauf Einfluss nehmen könnte.
Was ich höchstens machen kann, wahrscheinlich indirekt, ist auf meine Stressresistenz, also Stichwort Resilienz auch, Einfluss nehmen. Also indem ich Stressfaktoren tatsächlich ausschalte oder indem ich lerne, in Stresssituationen mich zum Beispiel durch Atemübungen, das Beispiel bringst du ja im Buch, runter zu regulieren und tatsächlich dann stressfreier zu agieren.
Ja, und das hängt natürlich alles zusammen. Also viel Stress, chronischer Stress, wissen wir, hat einen Effekt auf die Gesundheit, hat einen Effekt auch aufs Immunsystem zum Beispiel. Das heißt, es gibt da durchaus Zusammenhänge, die werden dann aber sehr indirekt, ne? Und es gibt eben auch sehr viele andere Faktoren. Ich glaube, das muss man auch immer mit bedenken, dass natürlich, es ist nicht alles nur, was ich denke, sondern es gibt Unmengen Umweltfaktoren, die auf mich einströmen, die wiederum Effekte haben. Und vieles ist auch einfach Zufall.
Ja, klar. Was ich interessant finde, das ist nochmal jetzt zurück zu unserer, zu unseren Überlegungen über Vorstellungen und die Wirklichkeit von Vorstellungen oder die Wirklichkeit, die wir durch Vorstellungen erzeugen. Das Beispiel der Facebook-Studie, die du zitierst. Also wir haben ja inzwischen durch Internet beispielsweise Formen der Kommunikation, die uns auf eine Art und Weise vernetzen, die wirklich neu ist. Also die hat es vor 20 Jahren, 30 Jahren in der Form einfach überhaupt nicht gegeben. Und wir haben sozusagen überlokale oder metalokale Phänomene. Also wenn hier etwas passiert und ich teile das über Social Media beispielsweise mit, affiziert das woanders auch Menschen. Das ist ja eine verrückte Form von Ansteckung mit Vorstellungen, mit Emotionen, die mit tatsächlicher physischer Nähe überhaupt nichts mehr zu tun hat. Vielleicht kannst du das mal erläutern, worum es da in dieser Facebook-Studie ging.
Ja, also die Facebook-Studie ist ja wirklich so eine ganz simple Form von diesen emotionalen Ansteckungen. Was die da gemacht haben, ist, dass sie sich nur angeschaut haben, wenn es irgendwo geregnet hat, in diesem Bereich, was für Posts haben die Leute auf Facebook geschrieben. Und dann hat man gesehen, die waren vielleicht insgesamt so ein bisschen negativer, stimmungsmäßig nicht ganz so positiv. Dann hat man sich aber auch angeschaut, was für Posts schreiben denn jetzt die Leute, die mit diesen Leuten befreundet sind, die aber vielleicht ganz woanders in der Welt sind.
Das heißt, mit anderem Wetter.
Jetzt haben wir also Otto, der sitzt hier in Frankfurt und es regnet. Und der schreibt jetzt, es regnet schon wieder. Und macht vielleicht so einen traurigen Smiley. Und dann haben wir Melanie, die sitzt in Spanien in der Sonne und die sieht das. Und jetzt ist aber die Wahrscheinlichkeit erhöht, das ist, was sie gefunden haben in der Studie, dass Melanie jetzt auch einen negativen Post schreibt. Und wenn wir davon ausgehen, dass die Posts tatsächlich auch die Stimmungslage widerspiegeln, dann bedeutet das, dass also es eine Ansteckung gibt von Emotionen und die eben also durch solche sozialen Netzwerke plötzlich globalisiert wird. Tatsächlich ist es nichts Überraschendes. Im Kleinen wissen wir das. Ne? Wenn ich mit anderen Menschen in einem Raum bin und jemand ist schlecht drauf, dann erhöht sich auch die Wahrscheinlichkeit für mich, schlecht drauf zu sein. Das ist ganz klar. Ne? Wir passen unsere Stimmung und unsere Mitmenschen an. Aber jetzt ist es eben so durch die sozialen Netzwerke, dass das zu globalen Stimmungsanpassungsphänomenen kommen kann. Es kann sein, dass viele Menschen in einer Region nicht gut drauf sind und dann das einen Einfluss hat quasi wellenartig auf ihr gesamtes Netzwerk. Und wir wissen ja, dass wir alle miteinander über, ich glaube, es sind 6 Verbindungen
überall hinkommen. Ja.
Wahnsinn. Ne? Also da kann man sich dann vorstellen, wie das geht, wie sich sowas fortsetzen kann.
Gleichzeitig habe ich gerade die umgekehrte Erfahrung gemacht. Ich war für knapp 2 Wochen in Japan und dieses Abschalten von unseren deutschen Nachrichten, unseren deutschen Politiksendungen mit den immer gleichen, also aus der Entfernung wirkt das noch stärker, immer gleichen Themen. Und man schaut sich dann mal internationale Nachrichten an, also zum Beispiel BBC oder CNN oder was auch immer, obwohl das ja auch alles westliche Medien eher sind, merkt man, wie sich die Stimmung komplett verändert. Und das hat natürlich eine große politische Bedeutung, denn wenn wir alle dieselben Talkshows, dieselben Nachrichten in Deutschland konsumieren, Gibt es eine Form von Online-Ansteckung oder medialer Ansteckung in eine bestimmte Richtung? Also mir scheint zum Beispiel relativ eindeutig zu sein, dass wir offensichtlich in so einem pessimistischen, also es gibt da alle möglichen objektiven Gründe für, aber dass wir gerade in so einem Pessimismusloch stecken und das Gefühl haben, wir können uns nicht wirklich transformieren, wir kommen nicht nach vorne, wir bremsen uns immer selber aus. Ich finde es extrem schwer, solche Zusammenhänge tatsächlich dingfest zu machen, genau zu analysieren und dann möglicherweise auch Gegentherapien zu entwickeln. Also man kann ja nicht die Nachrichten jetzt einfach verändern und über bestimmte Dinge gar nicht mehr informieren, weil man glaubt, dadurch eine positivere Stimmung erzeugen zu können. Also ich weiß nicht, wie du damit umgehst. Ich finde das extrem schwer.
Es ist wirklich schwierig. Und ich meine, ich habe auch eigentlich so diese Einstellung, dass man so eine gewisse, sagen wir, moralische Verantwortung der Welt gegenüber hat, auch informiert zu sein darüber, was passiert. Aber ich glaube, was ein wichtiger Punkt dabei ist, ist, dass man vielleicht nicht die ganze Zeit abgedatet werden muss, nicht die ganze Zeit informiert sein muss. Das ist ja, glaube ich, das Problem heutzutage, dass wir ja auch nicht nur morgens beim Frühstückstisch eine Zeitung lesen oder abends die 8 Uhr Nachrichten gucken und dann sind wir informiert und dann haben wir gehört, was passiert in der Welt und da haben wir so ein gewissen Zeitfenster, 15 Minuten Tagesschau oder sowas gehabt, so war das ja früher. Sondern jetzt hat man das auf seinem Handy und da hat man diese Newsfeeds und da kommt es die ganze Zeit rein und dann klickt man da ja oft auch schon richtig automatisch eigentlich drauf. Man macht sein Handy auf, man wollte was ganz anderes machen, plötzlich ist man schon wieder auf diesem Newsfeed. Und dann haben die natürlich da auch Strategien, einen da festzuhalten. Macht ja auch sogar zum Beispiel die Tagesschau schon mit so großen roten Bannern, Eilmeldungen. Und das regt uns an, ne? Das aktiviert unser Dopaminsystem, da müssen wir dann gucken. Und das ist, glaube ich, das fällt nicht mehr in den Bereich von sozusagen der moralischen Verpflichtung der Welt gegenüber zu wissen, was passiert und vielleicht auch sich zu informieren über Ungerechtigkeiten, Kriege, zu wissen, was für schwierige Prozesse da draußen vor sich gehen. Das hilft ja keinem, wenn ich die ganze Zeit ohne Pause das konsumiere. Dadurch kann ich niemandem helfen. Was dann passiert ist, dass ich selber nur in einer schlechten Stimmung bin, was dann wiederum einen Einfluss auf meine direkte Umwelt hat. Wenn ich jetzt nur die ganzen stressigen Nachrichten lese, dann bin ich meinen Kindern gegenüber kurz angebunden. Da will ich keine Umarmung von meinem Partner. Da bin ich nur so, oh, ich muss jetzt doch gucken, was doch noch passiert ist. Was dann sozusagen meine Einflusssphäre, wo ich wirklich was machen könnte, wo ich wirklich Menschen was Gutes tun könnte. Da verliere ich plötzlich die Fähigkeit dazu, weil ich in diesem konstanten Stress- und Angstmodus bin, ohne was tun zu können. Man ist sozusagen in so einer Freeze-Response, wie die Tiere, die sich erschrecken. Man kann nur updaten, aber man kann nichts tun. Und das ist ja nicht sinnvoll. Also insofern, ich glaube, man muss einfach versuchen, zwar sich zu informieren, aber das wirklich auch klein zu halten und auf jeden Fall irgendwie in so einem gewissen Zeitrahmen zu halten und dann auch wieder davon wegzugehen.
Ich fand interessant in deinem Buch, dass du erwähnst, wenn ich bestimmte Wahrnehmungen habe, die unter Umständen auch mit psychischen Erkrankungen einhergehen, also zum Beispiel, dass ich Stimmen höre, also halluziniere, halluzinatorische Wahrnehmung habe, dass das in unterschiedlichen Kulturen anders eingebaut wird. Also du bringst Ghana zum Beispiel als Beispiel, dass diese Symptome, also ich höre Stimmen, irgendwie in spirituelles Narrativ eingebettet werden und dass man in diesem Narrativ versucht, die Leute, die solche Erfahrungen haben, tatsächlich, wie soll ich sagen, zu helfen, damit klarzukommen, und zwar auf eine ganz andere Art und Weise, als das hier bei uns im Westen mit klassischen Krankheitsbiografien eigentlich wäre. Und das bedeutet, dass solche Erfahrungen, die unter Umständen tatsächlich auch krankmachend sind, also die negative Effekte haben, dass die ganz stark kulturell kodiert sind. Wenn ich dich danach fragen darf, du lebst ja in Schweden. Stellst du da zwischen Schweden und Deutschland Unterschiede fest?
Kulturell?
Ja. Also was diese Kodierung angeht.
In Bezug auf Erkrankungen vielleicht?
Naja, alles, also das sind ja viele Themen. Krieg, Wirtschaft, Umgang mit Migration, Corona hat sich auch eine Rolle gespielt damals. Stellst du da Unterschiede fest?
Also es gibt auf jeden Fall eindeutige kulturelle Unterschiede, die, glaube ich, recht stark werden, wenn man länger an einem Ort
da ist. Ja.
Corona war natürlich so ein ganz klassisches Beispiel, wo man wirklich gesehen hat, da die Schweden sind sehr mehr so eine geschlossene Kultur und haben sehr starkes innerkulturelles Vertrauen ineinander und auch also in ihre Regierung. Und da war es so, dass ja, das ist eben sozusagen der schwedische Sonderweg, ne, als wurde ich ja natürlich nicht als Sonderweg, sondern als der gute Weg verstanden. Und dann ist es tatsächlich so, dass die Schweden dem folgen und die haben also wirklich ein ganz starkes Vertrauen da rein, dass sie das jetzt richtig machen und sie wissen, wie man es machen soll. Und dann entsteht da vielleicht auch weniger so ein gesellschaftlicher Druck. Es gab wenig, es gibt quasi keine Proteste auch sonst. Es gab sehr wenig Proteste da. Menschen haben das einfach so mitgemacht und das so angenommen. Und das kann ja durchaus Vorteile haben. Vor allem gerade so ein Vertrauen, so ein Grundvertrauen in die eigene Gesellschaft und die Mitmenschen zu haben, so ein Grundvertrauen auch in die Regierung zu haben, durchaus Vorteile haben. Aber gleichzeitig sehe ich das auch teilweise kritisch, weil ich denke natürlich, wenn da aber jetzt die Regierung plötzlich Vorschläge macht, die man kritisch hinterfragen sollte, werden
die... Ja, die unmoralisch sind zum Beispiel.
Ja, werden die dann da auch mitmachen? Also das weiß ich nicht. Ja. Aber ich glaube, das ist schon schwierig. In Deutschland ist man halt sehr viel mehr... regierungskritisch, hinterfragt alles. Alles wird im Detail diskutiert. Schweden hat nicht so eine starke Diskussionskultur. Ich glaube, beides hat Vor- und Nachteile.
Mhm. Interessant fand ich in deinem Buch auch den Hinweis darauf, und das ist ja ein Thema, was im Moment auch in den Neurowissenschaften ganz stark diskutiert wird, auf psychedelisch wirkende Drogen, insbesondere Psilocybin. Diese Drogen haben ja den Effekt, du beschreibst das, dass sie diesen Top-Down-Filter, über den wir ja eben geredet haben, also dass ich mithilfe von bestimmten Vorstellungen Kontrolle über andere Teile meines Empfindens, meiner Wahrnehmung, meines Denkens ausüben kann, dass sie den sozusagen lockern, also das ist diese Rebus-Hypothese, Relaxed Beliefs Under Psychedelics, also ich habe andere Vorstellungen, andere Überzeugungen tatsächlich unter Einfluss von psychedelischen Drogen, was ja offensichtlich, das gibt es ja starke Hinweise dafür, eine Menge positiver Effekte zum Beispiel auf depressive Erkrankungen hat.
Ja, also ich glaube, es ist wichtig, mit zu bedenken immer dabei, dass das alles noch recht theoretisch ist über diese Mechanismen.
Es durfte ja auch bis vor kurzem nicht geforscht werden. Also in Europa gab es, glaube ich, einen einzigen an der ETH Zürich, einen einzigen Bereich, in dem überhaupt geforscht werden durfte. Das war ja bislang streng verboten.
Genau, wir sind also noch sehr in den Kinderschuhen eigentlich. Insofern ist es schon auch ein bisschen schwierig, dass es jetzt doch sehr stark gepusht wird, schon direkt in die therapeutische Richtung das zu nutzen. Gleichzeitig sieht man ja tatsächlich gerade bei der schwer zu behandelnden Depression wirklich überraschend gute Effekte.
Massive Effekte, ja.
Und also ich habe halt auch persönlich schon von Menschen gehört, die mir gesagt haben, die waren in so einem Trial, die haben da mitgemacht bei so einer Studie und die haben mir gesagt, ohne diese Studie wäre ich jetzt nicht mehr hier. Und das wird also vielleicht so sein, dass es nicht allen helfen wird. Das, glaube ich, muss man schon mit bedenken. Das ist auch wieder was Individuelles. Aber ich glaube, es gibt auf jeden Fall Menschen, denen das helfen kann und helfen wird. Und es ist aber gleichzeitig wichtig, mit zu bedenken, dass wir noch gar nicht viel verstanden haben, welche Mechanismen da vor sich gehen. Und es gibt eben, du hast Rebus erwähnt. Rebus ist eben diese eine Theorie, dass sozusagen diese Erwartungen gelockert werden und so, dass man so sein Modell besser updaten kann. Und es gibt aber auch andere Theorien. Es gibt dann solche Albus. Es gibt verschiedene Versionen davon, die dann so Nachfolger sind. Und bei Albus ist dann die Idee, dass es also sozusagen Altered Beliefs. Und da ist also sozusagen die Idee, dass es vielleicht in einer gewissen Zeit diese Lockerung der Erwartungen gibt, aber es gibt auch eine Phase, wo die ganz besonders stark sind, während der psychedelischen Erfahrung, wo die Idee ist dabei, dass sozusagen man in dieser Phase ganz stark davon überzeugt ist, dass diese Erwartungen wirklich Überhand nehmen. Und deswegen man diese Erfahrungen auch hat, dass man irgendwelche Insights hat, Einsichten, dass man glaubt, man hat jetzt die Welt verstanden.
Den Sinn des Lebens gefunden und die Welt durchschaut.
Genau. Und insofern, man muss da, glaube ich, schon nach wie vor ein bisschen vorsichtig sein. Wir haben viel noch nicht verstanden. Wir wissen ganz viel nicht, zum Beispiel, wie wichtig ist es, was man da drumherum macht. Man spricht ja viel über Set und Setting. Es ist wichtig, sozusagen, in welchem Mindset man ist, wie man da reingeht. Auch was das Setting, die Umgebung ist, während man die Psychedelika nimmt. Ich habe selber eine Studie. Was wir da machen, ist, dass wir vorher und nachher ein therapeutisches Gespräch haben. Also, dass wir wirklich versuchen, dass die Teilnehmenden das gut einordnen können. Aber wir wissen auch ganz wenig darüber. Es gibt auch die Theorie, dass sozusagen mehr auf der neurobiologischen Ebene, die Psychedelika einfach die Neuroplastizität erhöhen. Sozusagen ganz ähnlich, dass man einfach mehr lernen kann, dass man sein Modell updaten kann, dass man wieder so ein bisschen, sagen wir, jünger ist im Gehirn, für eine gewisse Weise. Nicht für lange, aber für eine Weile. Und dann ist es vielleicht ganz wichtig, was wir genau in diesem Zeitfenster machen.
Der Nachweis dafür ist ja, dass schon bei geringen Dosen LSD tatsächlich nach 2-3 Stunden das Wachstum der Axone, der Dendriten, also der Verbindung zwischen verschiedenen Nervenzellen gefördert ist. Was ein ziemlich verrückter Fund ist. Also, dass auf einmal neue Verbindungen geknüpft werden nach einer einmaligen Gabe einer bestimmten Dosis. Das finde ich schon ziemlich erstaunlich. Worüber ich gerne mit dir nochmal reden würde, sind Interventionsverfahren, die, wie soll ich mal sagen, eine lange Tradition haben. Also sprich Meditation. Und wenn ich dein Buch gelesen habe, ist mir ein Buch eingefallen, was ein richtiger Bestseller war und jetzt auch vor einiger Zeit auf Deutsch übersetzt worden ist, von einem buddhistischen Mönch, Ryushin Kunasagi heißt er. Und das Buch heißt Die Kunst, nicht auf alles zu reagieren, die eine Erkenntnis, die dein Leben verändert. Da ist der Titel sagt im Grunde genommen schon, worum es geht. Und das ist auch ein Thema, über das du ja sprichst, das du anschneidest mit einem Zitat, was von dem viele sagen, stammt von Viktor Frankl, man weiß es aber nicht genau, von wem es eigentlich wirklich ist. Und das Zitat lautet: Zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. Und in diesem Raum liegt unsere Macht zur Wahl unserer Reaktion. In unserer Reaktion liegt unsere Entwicklung und unsere Freiheit. Also, ich mache eine Erfahrung, das ist der Reiz, der auf mich zukommt, und ich habe die Möglichkeit, nicht unmittelbar sofort, wie ich das vielleicht gewohnt bin, wenn mich jemand blöd anmacht oder so, direkt wütend zu reagieren. Ich habe die Möglichkeit, da eine Pause zu machen, dazwischen zu gehen. Also zwischen Reiz und Reaktion, wie soll ich mal sagen, neuen Filter einzuschalten. Wie gut ist eigentlich die Empirie dafür, dass das tatsächlich funktioniert? Und würdest du sagen, das ist tatsächlich das, was ganz wesentlich mit Freiheit zu tun hat?
Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, dass das ganz wesentlich mit Freiheit zu tun hat. Und ich glaube, dass das eine Fähigkeit ist, die momentan besonders stark in Bedrängnis ist. Und zwar durch unsere konstante Nutzung von Technik, besonders natürlich eben Smartphones, die so einen ganz schnellen Reizreaktionsmechanismus in uns auslösen. Und was wir wirklich brauchen, ist eben dieser Raum. Der Raum, den haben wir nicht einfach. Meistens haben wir den Raum nicht und meistens reagieren wir auch sehr automatisch. Die meiste Zeit verhalten wir uns recht automatisch. Irgendwas strömt auf uns ein, wir reagieren darauf. Und das ist ja auch okay. Es ist ja wichtig, dass man einfach nicht immer super viele kognitive Kapazitäten verschwenden muss, um jede Kleinigkeit zu entscheiden. Aber wir müssen eben die Fähigkeit haben, in den Momenten, wo es drauf ankommt, da müssen wir diesen Raum haben können und also auch wirklich vielleicht bewusst schaffen können, einfach diese Fähigkeit zu haben, okay, ich reagiere jetzt nicht direkt, ich reagiere nicht automatisch und ich werde jetzt sozusagen meinem Präfrontalkortex die Möglichkeit geben, hier regulierend einzugreifen. Das dauert eben vielleicht ein bisschen. Der muss ja auch erstmal eine Strategie entwickeln oder so. Und es ist aber ganz wichtig, dass wir diesen Raum schaffen können. Und das ist eben eine Fähigkeit, die wir trainieren können und müssen und sollten. Und das ist eine Fähigkeit, die ich denke, die man gut über Meditation trainieren kann. Es muss aber vielleicht gar nicht nur das sein. Man kann es auch wirklich im Alltag einfach trainieren, indem man sich immer wieder diesen Moment erschafft. Was wir dafür können müssen, ist wirklich also selbstwirksam unsere Aufmerksamkeit kontrollieren eigentlich. Und Das ist, glaube ich, eines der großen Probleme der modernen Zeit, ist, dass unsere Aufmerksamkeit ständig in alle Richtungen gezogen wird und gesaugt wird, dass ständig etwas auf uns einströmt, auf das wir reagieren müssen. Hier piept was, da klingelt was, hier kommen irgendwelche glitzernden Symbole auf meinem Handy auf mich zu oder dann irgendwelche Schrecknachrichten von der anderen Seite. All das zieht und zerrt an unserer Aufmerksamkeit die ganze Zeit. Und wir müssen es schaffen, sozusagen mal zu atmen und kurze Pause zu machen und uns zu fokussieren und darüber nachzudenken, worauf möchte ich denn meine Aufmerksamkeit richten?
Also mein Gefühl ist, dass diese, nennen wir es mal Unterbrechung, also diese Unterbrechung zwischen der Unmittelbarkeit zwischen Reiz und Reaktion, dass viele Leute jetzt relativ schnell auch bitte ein Mittel dafür haben wollen, wie man das denn sehr schnell macht. Und also aus meiner eigenen Erfahrung mit Meditation weiß ich jedenfalls, was Meditation angeht, dass das eine sehr langwierige Sache ist. Also weil Meditation ist ja was über Monate und Jahre hinweg geht. Wir haben eben am Anfang unseres Gesprächs darüber gesprochen, dass die Modelle, die unser Gehirn aufbaut, ja ganz stark von Wiederholungen leben. Indem ich immer wieder ähnliche Erfahrungen mache, die dann mein Modell in eine bestimmte Richtung bringen. Das ist aber gar nicht unbedingt gewünscht heute. Ich glaube, der Achtsamkeitsboom, der ja zunächst mal positiv war, weil er in Richtung Unterbrechung eben ging und in Richtung mehr Freiraum, ist er inzwischen zu einer neoliberalen Mac-Mindfulness, Konsumismus-Welle verkommen. Nicht alles, aber vieles jedenfalls. Das heißt, ich versuche auch das wieder möglichst schnell einzubauen, möglichst in kleinen Häppchen. Wie kommen wir aus der Spirale raus? Was sind deine Ideen dafür, sich diesen Freiraum tatsächlich zu schaffen und Reiz und Reaktion auseinanderzubringen?
Also es ist nicht einfach und genau, es geht nicht super schnell und es geht nicht von jetzt auf morgen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man es versteht, aber dass man das jetzt nicht unbedingt, man muss das ja nicht als was Negatives sehen. Es ist ja schön, wenn man eine Herausforderung hat. Wenn alles so ganz einfach ist und direkt so einfach uns auf dem Präsentierteller irgendwie präsentiert wird, dann was wollen wir denn da noch im Leben? Also der Mensch braucht ja Herausforderungen. Und ich glaube, das ist eine schöne Herausforderung, zu sagen, ich möchte wirklich versuchen, diese Fähigkeit zu entwickeln, immer wieder mit Gleichmut und also wirklich auch reflektiert auf Sachen zu reagieren und mich da rauszunehmen, mir diesen Raum zu geben und wirklich auch selber zu entscheiden, was ich jetzt in mich aufnehme und welche Informationen von da draußen Raum bekommen in meinem Inneren und eben dann auch dazu beitragen, wie sich dieses Modell in Zukunft weiter ausformt. Das kann letztendlich nur jeder für sich selber entscheiden. Das ist nichts, was wir sozusagen groß angelegt für alle Menschen verschreiben können. Ich weiß nicht, ich war dann eine Zeit lang recht pessimistisch, weil ich also auch wirklich, ich habe einfach immer mehr Menschen gesehen, die wirklich nur an ihrem Handy waren die ganze Zeit. Die Interaktion mit den anderen Mitmenschen ging zurück. Und ich habe jetzt gerade ein paar Reisen hinter mir und da habe ich beobachtet, ist mir aufgefallen, positiv aufgefallen, dass mehr Menschen plötzlich Bücher gelesen haben. Ich war so überrascht. Es ist mir so ins Auge gestochen. Manche Menschen, ich habe einige gesehen, die haben gestrickt, manche haben Bücher gelesen. Und mein Gefühl ist, oder meine Hoffnung, da wo ich ein bisschen Optimismus heraus schöpfen kann, ist, dass ich glaube, dass wir Menschen halt doch sehr viel weniger vorhersagbar sind, als diese KI und Tech-Konzerne es sich wünschen würden. Und dass wir so eine rebellische Seite haben. Dass wir letztendlich, auch wenn wir jetzt viele Jahre von diesen Tech- und Medien Prozessen da sehr stark reingezogen wurden, dass wir jetzt merken, das tut uns nicht gut. Und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass sich daraus vielleicht so eine neue Bewegung entwickelt und unsere rebellische Seite aktiviert wird und wir sagen so, nee, aber wir wollen das nicht. Wir wollen nicht so fremdbestimmt sein. Wir wollen selbstbestimmt sein und wir wollen Dinge tun, die eben nicht nur rein technikbasiert sind und in der wir irgendwie sozusagen selber Herr oder Frau der Lage sind.
Du überlegst oder du stellst ja nach, Überlegungen an in deinem Buch über Identitätskrise, Orientierungskrise, Krise des Selbst. Des Selbst, das sind die drei großen Krisen, die du benennst. Und du kritisierst ja ganz klar das Problem der Selbstausbeutung auch. Also das, was wir eben Selbstoptimierungsindustrie genannt haben, Stichwort McMindfulness. Wenn ich das jetzt aufnehme, was du gerade gesagt hast, dann müsste man doch sagen, es ist so ähnlich wie mit dem Zucker in den Lebensmitteln oder auch wie mit dem Klima, CO2-Abdruck. Ich kann nicht immer alles auf den Einzelnen abwälzen. Also mein CO2-Abdruck alleine rettet die Welt nicht. Das heißt, ich brauche schon kollektive Prozesse und das bedeutet natürlich auch politische Prozesse. In welche Richtung, denkst du denn, sollte man solche politischen Prozesse installieren, die eben genau diese Unterbrechung zwischen Reiz und Reaktion, von der wir eben geredet haben, verstärken und uns damit auch die Möglichkeit geben, also mehr Freiraum zu haben, mehr uns selber zu entfalten und zu überlegen, was tatsächlich für uns auch als Gesellschaft, als Gemeinschaft gut ist?
Ich glaube, einerseits ist es eine Bildungsfrage, dass man den Menschen einfach klar machen muss, was da passiert mit ihnen. Ich mache das auch selber so bei meinen Kindern, dass ich einfach sage, hey, ne, schaut mal, was passiert, diese Werbung, wie funktioniert die, wenn das Handy jetzt dieses Bling-Bling macht und diese glitzernden Dinger kommen, was macht das mit dir? Einfach mal darüber zu reflektieren. Und ich glaube, wenn man das ein bisschen groß angelegt hat, wirklich die Menschen darin bildet und ihnen auch wirklich klar macht, so hier, das geht nicht darum, dass du jetzt Spaß mit diesem Spiel haben sollst. Es geht denjenigen, die das produzieren, nur darum, dass du möglichst lange da drauf starrst, dass sie möglichst viel Werbung in dich da reinfuttern können. Und ich glaube, da, wie gesagt, da aktiviert man nochmal diese rebellische Seite im Einzelnen. Und ich glaube, das ist ein Ansatz, sozusagen den Einzelnen darauf aufmerksam zu machen und dem Einzelnen, der Einzelnen die Mittel und Werkzeuge in die Hand zu geben, sich auch davon zu befreien. Gleichzeitig glaube ich schon, dass man auch natürlich auf der politischen Ebene was machen kann und tun sollte. Und ich finde, die großen Tech-Konzerne, die müssen eigentlich besser reguliert werden.
Mhm. Ja, stimme ich dir vollkommen zu. Ich weiß zwar auch im Moment nicht genau, wie das geht und wie man da zum Beispiel, was Steuern angeht, Regulierungen schafft, die den Tech-Konzernen dann doch wehtun und unter Umständen zu einer Veränderung ihres Geschäftsmodells führen. Aber ja, ich stimme dem zu. Also ich glaube, wir sollten nicht nur über individuelle, therapeutische Interventionen nachdenken, sondern eben auch über politische Interventionen.
Ja. Ja, natürlich. Ich glaube, was schwierig dabei ist, ist, dass der Einzelne das eben nicht abwarten kann. Also als einzelner Mensch, ich stimme dem da ganz zu, dass wir sozusagen nicht dem Einzelnen die Verantwortung geben können und nicht sagen können, du bist jetzt dafür verantwortlich, dass es dir gut geht, dass du gesund bist und so weiter. Ne? Der ganze Wellness-Quatsch auch noch. Gleichzeitig kann der Einzelne mit seinem einzelnen Leben, was ja nicht so lang ist, das nicht abwarten. Und insofern, wer auch immer das Gefühl hat, nicht zufrieden zu sein, damit wie die Dinge laufen, so glaube ich, sollte schon wirklich versuchen, sich zu informieren, zu reflektieren und dann wirklich auch selbstwirksam zu reagieren und sich einfach diesen Freiraum wieder zu schaffen. Das gibt ja auch einem schon so ein Gefühl von Selbstwirksamkeit und Selbstachtung zurück, einfach zu sagen so, nee, ich mache da jetzt nicht mit, ich mache mein eigenes Ding.
Und wie der Freiraum wirkt, the power of the mind. Rebecca, vielen Dank für das Gespräch und alles Gute.
Danke, danke, danke.
Skobel von und mit Gerd Skobel. Produziert von der Pro Bono Fernsehproduktion GmbH. Postproduktion René Fischel. Musik Pascal Hadré. Sprecherin Kim Plettemeier. Finanziert wird dieser Kanal von drei gemeinnützigen Organisationen. Der Udo Keller Stiftung Forum Humanum und der Okeanos Stiftung für das Meer. Sowie vom AVE-Institut für Achtsamkeit, Verbundenheit, Engagement.